Ein herzliches Hallo, liebe Jutta, aus dem sonnendurchfluteten Hannover.
Hallo Julia. Ja, hier in Ludwigshafen ist es auch wunderschön. Es ist noch kalt, aber
Das
das Wetter ist
stimmt.
traumhaft.
Ja, es wird. Wir bewegen uns auf den Frühling zu und das ist sehr schön. Und mit dem Frühling kommt auch der HR-Report, Jutta. Wir reden heute über den HR-Report 2025, der unter dem Titel steht, Fit für die Arbeit der Zukunft, Fragezeichen, die Bedeutung von Future Skills für Unternehmen und der Weg dorthin. Das ist ja fast schon eine kleine Tradition, dass wir über die HR-Reporte sprechen.
Ja, ich glaube, wir reden jetzt zum 14. Mal über den HR-Report. Den machen wir nämlich jetzt zum 14. Mal und damit haben wir eine schon eine ordentliche Zeitreise hinter uns mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten und aber auch Fragestellungen, die wir seit 14 Jahren stellen. Und damit haben wir auch
Ja.
sowas wie eine Langzeitbetrachtung in manchen Themen.
Ja, und das ist natürlich super interessant, ne? Also da einfach auch rückblickend manchmal drauf zu gucken, was hat sich sozusagen dann bewahrheitet oder nicht. Guckt ihr da eigentlich auch? Also, dass ihr nochmal so zurückschaut und so sagt, so, was ist eigentlich tatsächlich so auch dann gewesen, hat sich bewahrheitet, welche Trends haben sich bestätigt und welche vielleicht auch nicht? Macht ihr das auch?
Ja, das gucken wir uns auch immer an, gerade wenn es darum geht, was sind die drei wichtigsten HR-Themen oder wie hat sich Mitarbeiterentwicklung und oder Mitarbeiterbindung im Zeitablauf verändert, gucken wir uns immer an und stellen fest, sowohl bei den HR-Themen als auch, ich greife jetzt mal eins heraus, die wesentlichen Elemente der Mitarbeiterbindung stellen dann da gerade immer fest, dass sich da gar nichts bewegt, sondern dass das ziemlich konstant ist. Und dass sich in den letzten 5 Jahren in Nuancen etwas verändert hat, aber ansonsten ziemlich konstant ist.
Ja, ist ja auch spannend, ne? Weil es ja nun wirklich auch unterschiedliche Krisenphasen in Unternehmen gibt, gerade in den letzten 5 Jahren. Also ich sage nur so das Thema auch Fachkräftesicherung, haben wir auch schon vielfach drüber gesprochen. Oder jetzt natürlich auch irgendwie die Krisenanfälligkeit gerade in unserer Wirtschaft. Aber dass sozusagen diese Themen konstant bleiben, das ist ja schon interessant.
Ja, aber es sind auch so Themen, die gerne auch in diesem Kontext von Krise auch betrachtet werden. Also wenn wir die HR-Themen nehmen, die eine unglaubliche Konstanz in den letzten Jahren aufweisen, dann hat das viel mit Mitarbeiterbindung und Gewinnung zu tun. Das ist ein Spiegelbild des Arbeitsmarktes. Aber es hat auch etwas damit zu tun, Arbeitsstrukturen zu flexibilisieren und auch das Thema Beschäftigungsfähigkeit in den Blick zu nehmen. Und das ist wiederum oder sind ganz zentrale Themen im Kontext von digitaler Transformation, wirtschaftlicher Transformation, aber auch das Thema Nachhaltigkeit. Also du siehst, in dem Thema Mitarbeiterbindung, Mitarbeitergewinnung, Beschäftigungssicherung bzw. Beschäftigungsfähigkeit und das Thema Flexibilisierung von Arbeit und Arbeitsbedingungen, Arbeitsstrukturen, da siehst du schon auch ein Spiegelbild von den Dingen. Also Dinge, die uns eben seit einigen Jahren begleiten. Und bei dem Thema Mitarbeiterbindung, da habe ich ja, das habe ich jetzt gerade auch mal exemplarisch rausgegriffen, weil es eben das Top-1-Thema bei den HR-Themen sind, HR-Trends sind. Da haben wir wirklich eine Konstanz. Und die sind meines Erachtens auch ein Spiegelbild dieser Turbulenzen, die wir beobachten. Also zum Beispiel Teamgeist, Betriebsklima. Ganz wichtig, also dass man da sich auch irgendwie ganz wohl fühlt. Dann das Thema Geld, marktgerechte Entlohnung spielt eine wichtige ist Nummer zwei. Nummer drei ist Zeit als zweite Währung zu begreifen. Also die Individualisierung und Flexibilisierung von Arbeitszeiten steht wieder im Kontext. Und das ist dann nicht nur etwas für Verwaltung, sondern auch für den Blue-Collar-Bereich ist das weiter ein Thema. Dann das Thema im Balance bleiben, Work-Life-Balance, das ist Nummer vier. Und Nummer fünf sind Zusatzleistungen, aber vor allen Dingen auch Sicherheit. Und damit siehst du auch das. Zeigt es auch sehr konstant, aber es zeigt eben auch die Turbulenzen, die wir in der Arbeitswelt, aber grundsätzlich in unserer Welt beobachten.
Ja, das finde ich insofern spannend. Also wir haben ja gerade Tarifverhandlungen. Im öffentlichen Dienst wird ja gerade verhandelt. Da stehen ja auch solche Sachen wie drei zusätzliche freie Tage mit auf der Wunschliste, sage ich jetzt mal, der Gewerkschaften, weil du gerade sagtest, so Zeit als zweite Währung, ob das sozusagen was ist, was wir in der nächsten Zeit doch öfter erleben werden. Also dass sozusagen Zeit auch noch viel stärker in den Fokus von Verhandlungen gerät.
Ja, also Zeit war ja schon immer ein
Ja.
Teil der Verhandlungen. Also Geld und Zeit war ja schon immer Teil auch der Tarifverhandlungen. Aber in den letzten Jahren hat sich doch sehr deutlich gezeigt, dass Menschen selbstbestimmter und souveräner mit der eigenen Zeit umgehen wollen, weil sie das Gefühl haben, ihnen rinnt die Zeit durch die Finger. Und ich meine, schau doch mal an, du stehst morgens auf und schon hat die Welt sich wieder geändert. Also ich höre zum Beispiel sehr viel Nachrichten und letztens habe ich mich mit jemandem unterhalten, hat mich jemand gefragt, was machst du eigentlich, während du Auto fährst? Und dann habe ich gesagt, naja, ich höre schon viel Nachrichten und diese ganzen Infokanäle. Und dann hat diese Person zu mir gesagt, nee, das mache ich überhaupt nicht. Da komme ich ja gar nicht mehr runter. Gerade diese Zeit im Auto brauche ich einfach ein Stück weit, damit ich mal in Ruhe gelassen werde. Das ist mir einfach alles viel zu viel, was jetzt hier passiert. Und wenn du diesen Eindruck hast, dass dir das zu viel wird, dann willst du auch mit deiner Zeit auch wahrscheinlich anders umgehen. Und damit wird quasi aus dieser Geschwindigkeit und diesen Turbulenzen heraus das zu einem wirklich wichtigen Vermögenswert, auch für das eigene Wohlbefinden. Und so gesehen wird das mit großer Wahrscheinlichkeit zunehmend auch ein Faktor werden, der in Tarifverhandlungen auftaucht, der aber auch dahingehend auftaucht, wie attraktiv ist ein Arbeitgeber? Welche Modelle hat der Arbeitgeber? Und das ist insbesondere bei den Arbeitgebern eine wirkliche Herausforderung und ein wirkliches Thema, die im Schichtbetrieb unterwegs sind und die vielleicht auch 24 Stunden, 7 Tage die Woche unterwegs sind. Wie sieht dann Zeit als zweite Währung aus?
Naja, und wo du nicht Homeoffice oder irgendwas machen kannst, ne? Wo sozusagen deine Präsenz auch gefordert ist. Ja, das ist eine spannende Frage, was so die umkämpften Ressourcen sein werden. Aber klar, Zeit und Geld, ja, braucht man wahrscheinlich auch keinen großen Blick in die Glaskugel. Jutta, wir sprechen heute über Future Skills. Und das finde ich, insofern finde ich das für mich selber total spannend, weil ich habe letzte Woche eine zweitägige Veranstaltung moderiert der Bertelsmann Stiftung zum Thema Future Skills Summit 2025. Und da wurde als ja, Definition von Future Skills zugrunde gelegt, beziehungsweise die Frage gestellt, was müssen wir eigentlich lernen? Oder um diese Kompetenzen ging es, die wir lernen müssen, um uns selbstwirksam, gemeinschaftsorientiert, lern- und handlungsfähig und aktiv mitgestaltend in einer komplexen, unsicheren Welt bewegen zu können. So, und die Frage war natürlich, also es ging jetzt nicht um Unternehmen, sondern vor allen Dingen ums Bildungssystem, also wie da diese Future Skills sozusagen erlernt werden können und über alle Bildungssäulen hinweg erlernt, beibehalten werden können. Grundlage war so ein bisschen, da wurden 47 Millionen Stellenanzeigen, die in 5 Jahren erschienen sind, ausgewertet und es wurde festgestellt, dass sozusagen diese Fähigkeiten sind, diese überfachlichen Fähigkeiten, diese sozialen Kompetenzen, die verstärkt nachgefragt werden. In eurem Report habt ihr da eine etwas andere Herangehensweise, beziehungsweise ich hatte das Gefühl, es geht vor allen Dingen um fachliche Kompetenzen, also eben gerade nicht um die überfachlichen. Ordne das doch mal für mich ein.
Das mache ich ganz gerne. Also wir haben in diesem HR-Report nicht nur eben diese Langzeitstudie drin, sondern immer auch ein Schwerpunktthema. Und das Schwerpunktthema für 2025, da ging es jetzt weniger um ganz spezifische Skills oder Kompetenzen, sondern es ging um den Prozess des Skilling eigentlich. Also wir haben vor allen Dingen untersucht, wie ist die Relevanz von Upskilling, Reskilling und Deskilling? Natürlich vor dem Hintergrund, dass wir uns Gedanken darüber gemacht haben und auch abgefragt haben, welche Skillgruppen werden denn vor allen Dingen upskilled, reskilled oder finden ein Deskilling in einem Kontext eines Deskilling statt? Das haben wir uns
Das
natürlich
musst
schon
du gleich noch mal
angeguckt.
kurz
Das muss ich mal
erläutern.
erklären, was das genau alles ist. Aber uns ging es vor allen Dingen darum, wie schauen Unternehmen, Institutionen vor dem Hintergrund dieser Veränderungen auf diesen Prozess des Qualifizierens, haben Sie das überhaupt auf dem Schirm? Und wenn, in welche grundlegenden Richtungen geht das? Und wir haben vor allen Dingen es aufgezogen an drei grundsätzlichen Begriffen. Das erste war das sogenannte Upskilling. Das Upskilling bedeutet, ich habe Veränderungen an meinem Arbeitsplatz und ich werde jetzt weiter fort- und weitergebildet. um den neuen Herausforderungen standhalten zu können. Also es ist die traditionelle Weiterbildung, die traditionelle Fortbildung, die
Genau.
wir haben. Die wird auch gerne als Upskilling bezeichnet. Also ich kann auf meinem Erfahrungswissen und meinen derzeitigen Kompetenzen aufbauen und werde und entwickle mich jetzt weiter in Richtung der Anforderungen, die auf mich quasi warten beziehungsweise auf mich einwirken. Das ist ein Upskilling. Ein Reskilling bedeutet, dass das klassische Umschulen, das kriegt ja alles auch immer neue Namen. Also das klassische Reskilling
Klingt ja auch
bedeutet,
besser.
ja, eigentlich klingt es besser, hast recht. Ich sitze oder ich bearbeite etwas und jetzt kommt eine Veränderung. Diese Stelle wird abgebaut, die wird nicht mehr da sein. Oder aber Kollege Algorithmus, Roboter oder künstliche Intelligenz übernimmt die Tätigkeit. Also mit anderen Worten, ich habe jetzt hier nicht mehr einen Arbeitsplatz. Und im Sinne des Reskillens werde ich qualifiziert, um eine andere Tätigkeit an einem anderen Ort zu machen. Ja, das kann innerhalb des Unternehmens stattfinden, das kann aber auch außerhalb des Unternehmens stattfinden, um mich dann fit zu machen, damit ich in einem anderen Unternehmen dort eine Möglichkeit habe. Das ist ein sogenannter Reskilling-Prozess. Das heißt, ich orientiere mich neu. Und ein Deskilling-Prozess bedeutet, ich bin an meinem Arbeitsplatz, aber durch Veränderungen ist das Anforderungsprofil, das auf diesem Arbeitsplatz ist, wird nach unten geschraubt. Das heißt, ich habe meine Kompetenzen, mein Erfahrungswissen und arbeite jetzt an einem Arbeitsplatz, der in der Tat von mir nicht mehr derartige Kompetenzen und Qualifikationen in dem Ausmaße benötigt. Also ich bin überfordert, nicht unterfordert, Entschuldigung, sondern ich bin unterfordert. Das nennt man einen Deskilling-Prozess. Und das findet sich durchaus im Moment. Findet das statt, und zwar nicht so selten, dort, wenn beispielsweise künstliche Intelligenz eingesetzt wird, dass ich zwar immer noch auf meinem Arbeitsplatz sitze, aber die künstliche Intelligenz eben einen Teil der Tätigkeiten macht und dann bleibt noch ein bisschen was für mich übrig. Das mache ich dann in der Zusammenarbeit mit der KI, aber das wäre ein Beispiel für einen Deskilling-Prozess.
Also Upskilling, habe ich verstanden, ist die klassische Weiterbildung. Das ist also was, was in Unternehmen ja durchaus geübt ist, sage ich jetzt mal, ne? Also da gibt es ganze Weiterbildungsstrategien. Zum Teil fließen die Vereinbarungen zu Weiterbildung in Personalgespräche ein. Also das ist schon relativ bekannt, würde ich jetzt fast sagen. Das Reskilling, das kenne ich jetzt eigentlich so vor allen Dingen so aus diesem, ja, ich sag mal, aus dem Kontext der Bundesagentur für Arbeit, also Umschulungen, die sozusagen eingeleitet werden müssen, Transformation von Unternehmen, wo es sozusagen auch Transfergesellschaften gibt, wo umgeschult wird, was weiß ich. So, vielleicht kannst du da gleich noch mal kurz was zu sagen, inwieweit sich das eben verändert hat und vielleicht auch in Unternehmen selber einen stärkeren Punkt hat oder was das Besondere vielleicht auch daran ist, um das vielleicht noch mal so ein bisschen einzuordnen.
Also, wir haben gefragt, was für einen Stellenwert hat Upre und Deskilling in den Unternehmen. Insgesamt haben etwas weniger als 1000 an unserer Befragung teilgenommen. Und dabei ist rausgekommen, dass, ich sag mal, 71% der befragten Unternehmen diese Upskilling-Sachen machen, also die Erweiterung der vorhandenen Kenntnisse des klassischen der klassischen Weiterbildung und der Fortbildung, dass das durchaus ein Thema ist. Und das überrascht nicht, weil ich glaube, ich will nicht sagen, dass, doch, ich würde sagen, das gehört zum Standardgeschäft, ne?
Genau.
Immerhin 61% haben geantwortet, dass das Thema Reskilling durchaus für sie auch ein Thema ist. Und das finde ich durchaus auch eine. Ich will nicht sagen, dass es mich überrascht hat, aber ich würde schon sagen, wenn mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen sagen, dass dieses Thema für sie einen Stellenwert und eine Relevanz hat, dann ist das, finde ich, eine Aussage hinsichtlich der Transformation, in der sich viele Unternehmen befinden. Also man weiß, Arbeitsplätze werden abgebaut oder Arbeitsplätze verändern sich in einer massiven Art und Weise. Und das bedeutet, dass es mit Upskilling alleine nicht mehr getan ist, sondern dass man durchaus in die Investitionen gehen muss, das Reskillen. Und das ist schon eine andere Nummer. Also, wenn man im Upskilling-Bereich unterwegs ist und ich beispielsweise würde jetzt auf der Basis meiner Kompetenzen und meines Erfahrungswissens weiterentwickelt, dann bin ich dem wahrscheinlich sehr offen. Wenn aber deutlich wird, dass das, was ich bisher gemacht hat, keine Relevanz mehr hat und das Unternehmen begibt sich mit mir auf einen völlig neuen Pfad, dann ist das für mich eine höchst ungewisse und vor allen Dingen sehr unsichere Situation. Also mit anderen Worten, Reskilling-Prozesse sind auch immer damit verbunden, dass man Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch während dieser Phase auch betreuen sollte. Das ist eine andere Form von Betreuung als im Upskilling-Bereich. Wenn wir das Deskilling uns anschauen, das haben wir natürlich logischerweise auch gefragt, da sagen nur 29%, dass das ein Thema für sie sei. Also jetzt kann man das unterschiedlich interpretieren, dass man sagt, also Deskilling-Effekte scheinen es in Unternehmen nicht zu geben. Und wenn man eine gute strategische Personalplanung macht und wenn man proaktiv an das Thema Personal herangeht und es auch strategisch betrachtet, dann sollte Deskilling gar nicht stattfinden, sondern ein Deskilling-Prozess ist vielleicht im ersten Moment da. Aber wenn ich es kombiniere mit einem Reskillen, also wenn ich sage, okay, ich sehe gerade, dass hier ein Abbau stattfindet von Anforderungen, und ich lasse die Leute nicht alleine, sondern bringe sie quasi in einen Skilling-Prozess hinein, um dann vielleicht diese Personen anderweitig einsetzen zu können. Dann würde man Deskilling auch nicht in dem Sinne sehen, sondern man würde dann sagen, wir haben diesen Reduktionsprozess, aber wir führen ihn direkt über in ein Up- oder in ein Reskilling.
Das ist ja nun wahrscheinlich sehr sowohl branchenabhängig als auch regional vielleicht auch abhängig, welche Strategie vielleicht überwiegt bei einem Unternehmen. Also ich sage jetzt mal, in einer Region oder in einer Branche, die sehr transformationsgeschüttelt ist, und es sehr unterschiedliche Bereiche gibt, die vielleicht auf der einen Seite wachsen, also wo es sozusagen mehr Kompetenzen braucht, und ein Bereich, der eher schrumpft, wo es also von den Kompetenzen vielleicht weniger braucht. Da ist es ja wahrscheinlich abhängig davon, welche Strategie, ob jetzt eher eine Upskilling- oder Reskilling-Strategie oder gar eine Deskilling-Strategie, weil das braucht ja auch irgendwie eine Art von Strategie braucht, was da stattfindet. Oder läuft das alles in jedem Unternehmen eigentlich parallel? Oder ist das so ein bisschen branchen- oder regional abhängig?
Naja,
Kann
ich
man
weiß
das
nicht, ob,
sagen bei
ja,
euren
nee, also
Untersuchungen?
regionalabhängig kann man das nicht sagen, ob das branchenabhängig ist. Ich denke einfach, im Moment hat die Industrie dieses Thema, und zwar im Dreiklang, Up-, Re- und Deskilling, einfach eher auf dem Schirm als der öffentliche Dienst. Also wir haben ja wir haben eine Branchenspezifik eben Dreiteilung, Dienstleistung, Industrie und öffentlicher Dienst. Und wenn man sich die Daten anschaut, ist in diesem Kontext die Industrie ganz anders unterwegs als der öffentliche Dienst. Das kann man ganz eindeutig sagen. Was man eben auch ganz eindeutig sagen kann hinsichtlich der Unternehmensgröße, stellen wir fest, dass je größer das Unternehmen ist, umso mehr gehen sie auch in dieses Thema insbesondere Up- und Reskilling rein. Also das sieht man auch. Also die kleineren sind eher ein bisschen zurückhaltend. Da ist es auch proportional, muss man sagen, eher upskillen, dass es reskillen ist. Und je größer die Unternehmen werden, umso mehr stellen wir einfach fest, dass sie schon auch da reingehen in das Thema Up- und Reskillen. Ich meine, sie haben auch eher die Ressourcen dafür. Das bedeutet jetzt nicht unbedingt monetäre Ressourcen, aber sie haben ein Stück weit Personalentwicklungsabteilungen, sie haben Netzwerke. Also mit anderen Worten, da ist einfach die Infrastruktur, um sowas zu machen, einfach anders ausgeprägt. Und deswegen sieht man es bei den größeren deutlicher als bei den kleineren. Das würde ich schon so sehen. Aber was man eben auch feststellt, ist, dass Up immer deutlich, also ist schon vor Reskillen. Auch das muss man klar und deutlich sagen. Und man stellt einfach fest, dass es natürlich schon auch einfacher ist, Menschen abzuskillen als rezuskillen. Und dann deine Frage, die du auch hattest, findet Reskilling eigentlich im Unternehmen statt oder findet es eher außerhalb des Unternehmens statt? Und da stellen wir auch fest, das Upskillen findet eher im Unternehmen statt. Und beim Reskillen, da nimmt man sich entweder Hilfe von außen. Ich meine, das ist relativ klar. Bleiben wir doch mal bei den in Anführungsstrichen deutschen Wörtern. Bei Reskillen reden wir über Umschulen. Das findet schon eher mit externer Unterstützung statt oder tatsächlich außerhalb. Und das bedeutet, wenn ein Unternehmen massiv unter Druck gerät und ganz massiv Stellen abbauen muss, dann könnte, und gleichzeitig hat dieses Unternehmen an anderer Stelle Vakanzen aufgrund zum Beispiel der demografischen Entwicklung und der Altersstruktur. Und dann wäre ja die rein theoretische Form, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die ihren Arbeitsplatz an dieser Stelle des Unternehmens verlieren, wenn ich die durch eine konsequente Umschulung in dorthin bringe, wo wir einen Einsatz haben. Und wir gehen jetzt mal rein theoretisch davon aus, dass das denn auch möglich wäre. Dann ist das schon ein ziemlich aufwendiger Prozess. Er ist zeitlich aufwendig. Der ist auch von der Art und Weise, was gelernt werden muss, ist der aufwendig. Und der ist wahrscheinlich auch kostenmäßig nicht ganz preiswert. Und wenn man, und das beobachten wir durchaus, und das jetzt jenseits auch der Studie, dass es schon Unternehmen gibt, die dann sagen, okay, wir bauen diese Stelle ab und überlegen uns, ob wir diese Personen auch betriebsbedingt kündigen und dann sozusagen der Bundesagentur für Arbeit rüberschieben, die dann in diesen Reskilling-Umschulungsprozess hineingehen, um sie dann fit zu machen für den Arbeitsmarkt, und dann holen wir sie quasi vom Arbeitsmarkt zurück. Das ist durchaus eine Strategie, die, glaube ich, allenthalben zu beobachten ist.
Ja, und ich meine, wo du das jetzt auch gerade so beschreibst, ist natürlich das Upskilling, ich sage jetzt mal, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen platt, aber für alle Beteiligten das Motivierendere, ne?
Ja,
Da geht es ja
natürlich.
sozusagen um, ich sage jetzt mal, einen eventuellen nächsten Schritt in eine Richtung, die sozusagen das Handlungsfeld erweitert, ne? So. Also das insofern ist es natürlich ja, motivierender und vielleicht auch in dem Sinne dann leichter für sowohl für die Organisation als auch sozusagen für die Bereitschaft, das zu machen.
Ja, absolut. Und die Studie zeigt eins sehr deutlich, dass die Relevanz insbesondere von Upskilling, aber auch die Relevanz von Reskilling schon ziemlich stark ausgeprägt ist. Also man sieht an den Ergebnissen, dass einfach viele Unternehmen in großen, großen Veränderungsprozessen sind und diese Veränderungsprozesse nicht nur technologisch machen und nicht nur prozessual machen und vom Leistungsspektrum, sondern auch vor dem Hintergrund der Kompetenzen. Und wenn man dann in die Kompetenzen reingeht, aber das war ja deine Eingangsfrage, in die
Genau.
Kompetenzen reingeht, welche Kompetenzen sind es denn, die in diesem Skilling-Prozess und bei diesen Skilling-Maßnahmen vor allen Dingen auf der Agenda stehen, vor dem Hintergrund dieser großen Umstrukturierung, dieser großen Veränderungen, dann sind es, und zwar entgegen dem, was du gerade erzählt hast von der Konferenz, auf der du warst, sind es hier technologische Themen, ganz eindeutig fachliche Themen. Es ist der Umgang mit KI als zentrales Thema. Also auch das gehört dazu. Und dann folgt über fachliche Kompetenzen. Also es geht schon auch eher um die Hard Facts, vermeintlich. Und weniger um die Soft Skills beziehungsweise über die überfachlichen Kompetenzen. Das ist schon eine ziemlich klare, und ich kann noch mal, warte mal, ich gehe mal ganz kurz da rein. Da sieht man, wo ist der größte wo ist der größte Bedarf. Da sieht man ganz, ganz deutlich digitale und fachliche und technologische Kompetenz ziemlich weit vorne. Und dann ziemlich abgeschlagen soziale Kompetenzen und Skills. Und wenn wir dann noch mal darauf noch mal die Branchen legen, dann stellen wir fest, dass bei den digitalen Kompetenzen es vergleichsweise identisch ist über alle Branchen hinweg. Bei den fachlichen würde ich das auch mehr oder weniger sagen. Wenn es um technologische Kompetenzen, Data Analytics und KI, wenn es darum geht, ist der Wert der Industrie doppelt so hoch im Vergleich zum öffentlichen Dienst. Und bei den sozialen Skills, also bei sozialen Kompetenzen und Social Skills, ist der Wert doppelt so hoch im öffentlichen Dienst im Vergleich zur Industrie. Spannend, ne?
Gut, das kann man sogar nach nachvollziehen, finde ich. Spannend finde ich halt wirklich, und das ist wahrscheinlich jetzt aber auch eher eine theoretische Frage, weil ja hier auch die Grundlage war bei dem, womit ich eingestiegen bin, die Analyse von Stellenanzeigen. Und nun kann man sich natürlich fragen, stehen diese überfachlichen Kompetenzen in Stellenanzeigen, weil es gut aussieht, weil es da stehen muss? Oder warum werden da die überfachlichen Kompetenzen auch so sehr betont? Aber in der Unternehmensrealität, wo ihr ja sozusagen direkt angedockt habt, werden dann eher die fachlichen Kompetenzen in den Vordergrund gestellt. Aber hier geht es natürlich auch um Skilling, ne? Hier geht es um Weiterbildung. Hier geht es darum, sozusagen, wie schnell sich auch eine fachliche Welt quasi verändert, ne? Das ist vielleicht auch nochmal wirklich eine andere Perspektive auf das Thema Future Skills.
Naja, und man muss auch schon sehen, die Frage ging ja um den größten Weiterbildungsbedarf, an den größten Skillingbedarf. Und so fachliche Kompetenzen und digitale Kompetenzen und der Umgang mit Analytics und KI ist vergleichsweise leicht, weiß ich nicht, aber schneller zu lernen als soziale Kompetenzen. Soziale Kompetenzen, das sind ja auch Dinge, die auch mit Einstellungen zu tun haben, mit Sozialisationsmuster zu tun haben, die über lange Jahre eingeübt sind. Also mit anderen Worten, da können wir nicht einfach sagen, pass mal auf, jetzt hier, Kriegst du mal ein Webinar zu einer bestimmten Kompetenz, das arbeitest du dann durch, danach gibt es eine kleine Prüfung und dann wirst du es ja intus haben oder nicht. Das wird vielleicht bei fachlich und digital funktionieren, aber das funktioniert definitiv nicht bei den sozialen Fähigkeiten.
Nun redet ihr ja auch, oder bei euch kommt ja auch zum Ausdruck sozusagen, was ist eigentlich der Prozess dahinter, ne? Und ihr beschäftigt euch da ja auch mit der Frage, wie strategisch gehen eigentlich Unternehmen damit um? Und nun gibt es auf der einen Seite sozusagen die Treiber für eben Weiterbildungsmaßnahmen, dann auch die Frage, wer trifft eigentlich diese Entscheidung und wer ist eigentlich in die Entscheidung eingebunden? Also welche Rolle spielen da eigentlich vielleicht auch die Beschäftigten selber? Also was sind so die zentralen Treiber und wer trifft eigentlich die Entscheidung?
Also die Frage nach den Treibern für das Thema Upskilling, also Weiterbildung, das sind erhöhte Anforderungen an fachliche Kompetenzen, erhöhte Anforderungen an digitale Kompetenzen, da merkst du schon, das ist ein Spiegelbild von dem, was wir gerade gesprochen haben, wo der größte Bedarf ist. Und das steht eigentlich im Fokus. Das siehst du ganz deutlich. Dann sehr weit abgeschlagen sind neue Anforderungen aus Regulatorik heraus oder neue Anforderungen an überfachliche Kompetenzen spielt eigentlich keine große Rolle. Also die wesentlichen Treiber für das Upskilling-Thema ist definitiv, es gibt Veränderungen in der Technologie, es gibt Veränderungen im Geschäftsmodell, es gibt Veränderungen in den Prozessen, es gibt Veränderungen in der Wettbewerbsfähigkeit und das wird sofort mit fachlichen und digitalen Kompetenzen verbunden. Beim Reskillen, also bei dem wir verändern wirklich jetzt sehr grundlegend Dinge, da ist es zum Beispiel, dass neue Arbeitsfelder entstehen und weil es neue Arbeitsfelder gibt, müssen wir Menschen dorthin qualifizieren. Dann Veränderungen der Anforderungen an fachliche Kompetenzen, aber auch wir haben an bestimmter Stelle kein Personal und wir müssen jetzt versuchen, an anderer Stelle Personal zu finden, die zumindest das Potenzial haben, diese vakante Stellen zu besetzen und dafür müssen wir einen Reskilling-Prozess machen. Und eben das, was ich schon des Öfteren jetzt als Beispiel genannt habe, nämlich der Umgang mit dem Stellenabbau bei gleichzeitigem Arbeitskräftemangel. Also ich shifte von der einen Seite auf die anderen Seite und versuche diese Brücke zu bauen durch Reskilling. Das sind die Treiber für Reskilling. Und dann haben wir einfach nur mal der Vollständigkeit halber auch Treiber für das Thema Deskilling. Also das heißt, es findet ein Abbau an Anforderungen an meinem Arbeitsplatz statt. Das ist der, und jetzt geht's los, das ist der Einsatz oder der Ersatz menschlicher Arbeitskraft durch die künstliche Intelligenz. Das ist das Thema verstärkte Standardisierung. Und wenn es eine Standardisierung gibt, dann ist es auch nur noch ein Prozess. Dann der Wegfall von bestimmten Arbeitsplätzen. Und noch das Thema Automatisation. Also das sind so die Klassiker, die auch wieder genannt werden zum Thema Reskillen. So, und jetzt ist die Frage, wenn man das jetzt so hat, also wenn von außen einfach sehr große Veränderungen kommen, die dann dazu führen, dass wir den Fokus auf Upskilling, Reskilling oder tatsächlich auch Deskilling haben müssen, ist die Frage, geht das einher mit einer Personalstrategie, mit einer strategischen Personalplanung oder ist das eher eine Ad-hoc-Entscheidung? Und da muss man sagen, dass 20 bis 25% der Ansicht sind, kommt immer darauf an, Ansicht sind, dass es bei Ihnen bei Bedarf ist und eine Ad-hoc-Entscheidung ist. Dann haben wir eine Gruppe, die zwischen einem Viertel und einem Drittel hin und her tendiert, die sagen, nee, bei uns ist es Teil der strategischen Personalplanung und der Personalstrategie. Und dann sagt wirklich ein Drittel, wir haben beides. Wir haben sowohl das Thema Teil der strategischen Personalplanung und der Strategie, aber auch ad hoc. Und im ersten Moment denkt man sich, was ist denn das? Aber im zweiten Moment, wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen schaut, ist das gar nicht dumm. Einerseits schon den Blick zu haben, strategisch ranzugehen, das kombinieren mit einer strategischen Personalplanung, aber aufgrund der Geschwindigkeit, mit dem Dinge passieren, dennoch die Möglichkeit zu haben, ad hoc auch zu arbeiten. Und wenn du aber ein sauberes Fundament hast, dann ist dieses Ad-hoc dann doch nicht so einfach in den Nebel hineinzustoßen, sondern ein Stück weit wirklich eine Symbiose zwischen beidem. Und das sagen zumindest ein Drittel, dass sie mit beidem unterwegs sind, um auch da die Nase vorn weiter zu behalten.
Ich finde ehrlich gesagt, so wie du das beschreibst, klingt das so, als wenn das ein Future Skill von Organisationen ist, wenn sie beides können, ne? Weil
Ja.
es das heißt ja eigentlich zu sagen, ich habe den strategischen Blick, ich gucke mir an, was bringt die Zukunft für uns. Ich mache sozusagen auch einen Foresight-Prozess und gucke mir an, was brauchen wir da. Und auf der anderen Seite eben zu realisieren, die Welt kann sich, wie du es vorhin auch eingangs gesagt hast, die Welt kann sich jeden Tag irgendwie ändern. Wir sehen gerade die ersten Entscheidungen, die natürlich auch Geschäftsmodelle oder aktuelle Herausforderungen betreffen. Und da muss ich vielleicht dann auch mal ad hoc reagieren können. Ich finde es eigentlich irgendwie total klug, beides miteinander zu kombinieren.
Ja, finde ich ehrlich gesagt auch. Und ich sage mal, mit einem Drittel der Befragten, die das so sehen, finde ich das auch kein schlechtes Ergebnis. Ich meine, ich würd mir wünschen, es wäre mehr, aber am Ende des Tages finde ich so nicht, finde ich es nicht schlecht. Und wenn wir das dann noch kombinieren, dass wiederum ein Viertel bis ein Drittel auch eine strategische Personalplanung hat, dann sind wir quasi bei zwei Dritteln, die in irgendeiner Weise tatsächlich auch mit einer Struktur und einer Strategie auf dieses Thema schauen.
Ja, ich hatte vorhin auch so auch die Frage gestellt, wer trifft die Entscheidung über Maßnahmen, ne? Und da geht ja so ein bisschen die Frage auch hin, wie passgenau sind eigentlich auch Maßnahmen? Also wie sehr werden auch die Beschäftigten selber eingebunden, indem auch geguckt wird, sozusagen, was braucht jetzt wer eigentlich? Und und meistens sind es ja die Beschäftigten selber, die eigentlich am besten sagen können, so Mensch, hier komme ich eigentlich gut klar, aber ich sehe, das wird zukünftig ein Thema für mich sein oder hier brauche ich konkreten Unterstützungsbedarf. Dazu habt ihr auch gefragt im
Ja,
Report.
genau. Wir haben auch gefragt, wer entscheidet über Up- und Reskilling-Maßnahmen. Und da steht im Fokus beim Upskilling insbesondere das Thema der Führungskraft, ebenso wie die Geschäftsführung, Teamleitung, Abteilungsleitung. Der HR-Bereich ist nicht so stark vertreten. Etwas mit weniger Werten, aber in der gleichen Reihenfolge gilt es für das Thema Reskillen. Auch da ist die Führungskraft fast gleich auf mit der Geschäftsführung, dann etwas abgeschlagen, aber nur ganz wenig Teamleitung und Abteilungsleitung. Auch hier gilt Personalabteilung eher weniger. Also wir sehen sehr deutlich, dass die konkreten Upskilling- und Reskilling-Maßnahmen vor allen Dingen mit der Führungskraft zu tun haben. Und die Geschäftsführung sich da auch noch reinhängt. Und das wiederum steht quasi, wenn man das betrachtet, gerade zu dem Thema, ist das ein Teil der Strategie? Dann würde ich schon sagen, dass das ein Teil der Strategie ist, wenn die Geschäftsführung mit vergleichsweise hohen Werten hier vertreten ist. Das Optimum, das sage ich ganz offen, ist sicherlich, wenn man ein Zusammenspiel hätte zwischen der Führungskraft, und der Geschäftsführung und von HR. Also wenn man da wirklich so ineinander greifen, das wäre sicherlich das Optimum.
Das finde ich auch interessant, weil das führt jetzt ein ganz kleines bisschen ab, der Gedanke, wir haben ja schon so eine gewisse Konjunktur der HR-Abteilung in den letzten Jahrzehnten irgendwie auch wahrgenommen. Also es war ja mal oft so diese Feel-Good, sage ich jetzt mal, Abteilung, die vielleicht jetzt strategisch nicht so eingebunden war, sage ich jetzt mal vor 20, 25 Jahren. Und dann hat ja sozusagen auch mit Blick auf die Bedeutung von Weiterbildung, auch Fachkräftesicherung, auch die Frage von Unternehmenskultur, haben ja doch die Personalabteilung, die HR-Abteilung einen ordentlichen Boom bekommen. Also in meiner Wahrnehmung. Also HR-Leute waren viel präsenter in Veranstaltungen, hatten viel mehr zu sagen. Die Personalvorstände waren viel prominenter auch als in der Zeit davor. Und wenn du jetzt aber sagst, die Geschäftsführung beschäftigt sich eher wieder in Anführungsstrichen mit den Themen. Ist das ein Backlash oder ist das jetzt, interpretiere ich das da nur einfach rein?
Ja, ich weiß nicht, ob das ein Rückschritt ist. Wenn das Thema, und jetzt bleiben wir mal am Thema und nicht, wer jetzt den Hut auf hat für dieses Thema, wenn dieses Thema ein Thema von Führungskräften und von Geschäftsführung ist, dann tut dem Thema das gut. Ich hole sie aus einem Ressort heraus und bringe es in die Entscheidungsebenen eines Unternehmens und damit auch in die strategische Relevanz. Dann finde ich das durchaus ein sehr positiver Effekt. Das, wo ich so ein bisschen die Stirn kräusle, ist, dass dieses Thema genau dorthin gezogen wird oder sich an sich gezogen wird von den Führungskräften und der Geschäftsleitung, auch wissend, welche Bedeutung das auch hat für ihren Geschäftserfolg und für die Wettbewerbsfähigkeit und dass es sich entsprechend auch in der Strategie widerspiegeln muss. Ohne die Kompetenz des Ressorts, nämlich von HR-Bereich, zu berücksichtigen, dann finde ich das nicht so gut. Aber das Thema selbst ist ja, wie in der Vergangenheit war das Thema überhaupt nicht auf der Agenda. Oder wenn, dann wurde es mal stiefmütterlich behandelt. Und jetzt ist es auf der Agenda und wird, ehrlich gesagt, dorthin gezogen, wo die Macht ist und wo die Entscheidungsgewalt ist. So grundsätzlich tut es dem Thema sicherlich ganz gut, aber ohne die Expertise des Fachressorts finde ich es ein bisschen schwierig. Würde mich freuen, wenn da mehr Zusammenspiel und Zusammenarbeit dann tatsächlich in der Realität stattfinden würde.
Schlägt sich denn jetzt diese Bedeutung auch, also ich Bedeutung von diesen Skilling-Prozessen auch in den konkreten Budgets für Weiterbildung da? Also steht das im Verhältnis oder klafft da noch eine Lücke, was die Bedeutung angeht und die Möglichkeiten, Dinge umzusetzen?
Ja, das ist jetzt im Moment im Jahre 2024, 2025 ehrlich gesagt schwierig zu beantworten, weil wir natürlich jetzt im dritten Jahr der Rezession sind und vielen Unternehmen geht es wirklich schlecht. Also ich glaube, man versucht schon auch dort rein zu investieren, weil man schon auch weiß, wie wichtig Personal ist. Gerade vor dem Hintergrund, dass es nicht selten auch ein knappes Gut ist. Also ja, heute finde ich es schwierig, über Budgets zu reden. Wir sehen natürlich schon, dass Rotstifte angesetzt werden. Werden sie in dem Maße angesetzt, wie das vielleicht relativ betrachtet früher der Fall gewesen wäre, oder ist man heute mit ein bisschen mehr strategischem Blick auf dieses Thema unterwegs? Ich würde es mir wünschen. Also wir sehen schon, dass Rotstifte angesetzt werden aufgrund der einfach des ökonomischen Drucks, der damit verbunden ist. Also da einen Vergleich anzusetzen, das finde ich ein bisschen schwierig, muss ich ganz offen sagen. Also ich vermag es eigentlich nicht zu sagen, dass es einfach ein großer Strich sein so ist. Das wage ich zu bezweifeln. Also wir sehen, dass ein Strich angesetzt wird, aber gleichzeitig sehen wir aber auch, dass es Themen sind, die durchaus eine Bedeutung haben, um durch die Krise zu kommen und vor allen Dingen dann nach der Krise auch wieder reüssieren zu wollen.
Kann man denn aus den Zahlen, die ihr jetzt ermittelt habt, eine Erkenntnis darüber gewinnen, wie gut Unternehmen auf die Transformationsprozesse vorbereitet sind, was den Bereich des Skillings angeht? Also, oder würdest du sagen, hui, da würde ich jetzt aber irgendwie, da braucht es noch eine Schippe drauf, um sozusagen den Herausforderungen auch gerecht zu werden, die da einfach anstehen und die jetzt auch schon in den Organisationen sichtbar sind?
Also ich glaube schon, dass vielen das klar ist, was das bedeutet. Wir haben unter anderem mal eine Frage gestellt, nämlich schätzen Sie bitte die Effekte von künstlicher Intelligenz in Bezug auf Kompetenzen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein. Ich glaube, das kann man gut als Beispiel nehmen. Und da muss man ganz klar sagen, dass in dem Falle sind es 64%, die gesagt haben, sie sehen eine Veränderung, vor allen Dingen eine Zunahme an Qualifikationsanforderungen aufgrund von künstlicher Intelligenz und dass sie darauf eine Antwort haben müssen. Dann haben wir gefragt, inwiefern, wenn man mit künstlicher Intelligenz auch sowas wie einen Substitutionseffekt verbindet. Also das ist der Effekt, dass Arbeitsplätze oder Tätigkeiten wegfallen, weil die KI jetzt zum Einsatz kommt. Da sagen immerhin, muss man klar und deutlich sagen, lass mich mal ganz kurz zusammenrechnen, 59%, dass sie das durchaus beobachten und dass sie darauf eine Antwort haben müssen. Und das ist ja vor allen Dingen eine Antwort im Sinne von Reskillen. Dann sagen immerhin 54%, dass sie sowas wie eine Polarisierung beobachten. Also mit anderen Worten, im mittleren Qualifikationssegment beobachten sie sowas wie eine Substitution und an den äußeren Renden bei den Niedrigqualifizierten und bei den Hochqualifizierten beobachten sie eine Zunahme an Arbeitsplätzen und an Stellen. Also mit anderen Worten, in der Mitte wird ausgedünnt und an den Enden quasi wächst es. Das ist ein Polarisierungseffekt. Mehr als die Hälfte beobachtet das und sagt dann auch, da müssen wir eine Antwort drauf haben. Was machen wir mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die eine qualifizierte Berufsausbildung haben, bei uns im mittleren Bereich tätig sind und deren Arbeitsplätze werden zunehmend irgendwie ausgedünnt? Findet eine Simplifizierung oder eine Substitution statt? Was machen wir damit? Da müssen wir doch eine Antwort drauf haben. Und immerhin sagt 40% der Leute, wir beobachten dann schon an Stellen, das ist jetzt eine Logik, die sich daraus ergibt, auch dass wirklich Kompetenzen und Qualifikationsanforderungen deutlich nach unten gehen. Das ist das Thema Deskilling. Also 40% sagen, das ist durchaus ein Thema und da müssen wir auch eine Antwort drauf haben. Also an diesem Effekte von KI, kann man sehr deutlich sehen, Und auch mit der Klarheit, mit der die Unternehmen geantwortet haben, dass man das nicht einfach so hinnimmt und dann gucken wir mal, was wir machen, sondern um damit umgehen zu können und das auch zum Erfolg des Unternehmens zu machen. Ich meine, wenn du darauf keine Antwort hast im Kontext von Skilling, dann kannst du dich anstrengen, wie du willst. Dann wirst du nicht erfolgreich sein. Also du musst es kombinieren auch mit der Strategie, weil es direkt Effekte sind, die einen Einfluss nehmen auf deinen Geschäftserfolg, auf deine Wettbewerbsfähigkeit. Und da sieht man schon, dass die Unternehmen, zumindest die, die wir befragt haben, nicht ganz blind sind auf dem Auge.
Das heißt aber, verstehe ich das richtig, dass du schon auch erwarten würdest, dass die Bedeutung von Deskilling in Zukunft auch noch steigen wird?
Ja, wenn du keine Antwort im Reskillen hast, dann wirst du deskillen. Also, das ist
Hm.
relativ klar, ne? Aber es
Ja.
gibt natürlich, ehrlich gesagt, ich glaube, es gibt immer Deskilling. Das gibt, selbst wenn du eine ganz tolle Strategie hast und ein ganz tolles Maßnahmenbild hast zum Thema Upskillen und Reskillen in deinem Unternehmen, wirst du trotzdem immer ein Deskilling haben. Denn du hast durchaus Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sagen einfach, nee, lass mich hier sitzen. Du gibst mir ein Angebot zum Reskillen oder zum Upskillen, aber ich mache das jetzt hier. Es ist okay für mich. Oder du hast auch welche, da wirst du es auch nicht schaffen. So, also du hast immer ein Deskillen. Hoffentlich so gering wie möglich, aber es ist trotzdem da. Das ist die Entwicklung auch zu der sogenannten Basisarbeit oder Basic Work.
Jetzt kommt meine beliebte Frage, die ich dir oft bei den HR-Reports stelle oder sowieso oft. Wenn jetzt Unternehmen dich fragen, so Frau Professor Rumpf, was soll ich denn jetzt machen? Was leiten Sie denn jetzt für Empfehlungen für mich ab aus den Erkenntnissen, die Sie aus dem HR-Report gewonnen haben? Also wie mache ich das gut? Wie gestalte ich so einen Skilling-Prozess in meinem Unternehmen gut, tragfähig, zukunftsorientiert, nachhaltig?
Ja, Julia, da kriegst du jetzt die gleiche Antwort wie letztes Jahr. Dieser HR-Report ist dazu da, Dinge zu beschreiben. Das heißt, wir versuchen, ein Thema zu entdecken, von dem wir glauben, dass es in diese Zeit passt und versuchen, dieses Thema von links auf rechts zu kämmen, um so viele und interessante Daten wie möglich zu generieren. Was wir nicht tun, ist, wir leiten daraus jetzt nicht unbedingt Handlungsempfehlungen ab. Das kann man natürlich. Und du hast mich ja auch gleich dazu eingeladen und deswegen werde ich da schon auch noch eine Antwort geben. Aber im ersten Moment ist es erst einmal eine Bestandsaufnahme 2024, Ende 2024, Anfang 2025 rund um das Thema Future Skills, aber insbesondere das Skilling, des Skilling-Prozesses, der dahinter steht. So, jetzt hast du gesagt, ich soll trotzdem sowas, was ich daraus lese und welche Handlungsempfehlungen ich gebe. Auf der Basis der Ergebnisse würde ich in jedem Falle als Handlungsempfehlung geben, diese Thematik, dieses Dreiklangs von Skilling in den Blick zu nehmen. Also es ist nicht nur Upskilling, es ist auch das Thema Reskilling und bitte nicht das Thema Deskilling vernachlässigen. So, das ist das Erste und das bedeutet schon auch eine zentrale sich darauf, das ist ein zentraler strategischer Faktor. Das Zweite ist, es braucht zu diesem Thema eine strategische Personalplanung und eine Personalstrategie, aber es braucht auch die Fähigkeit, ad hoc reagieren zu können, aufgrund der Dynamik, in der wir uns befinden. Auch das ist zentral. Das Dritte, was ich daraus lese, ist, wir diskutieren zwar allenthalben immer über die Wichtigkeit von überfachlichen Kompetenzen, aber wir sollten bei dieser gesamten Diskussion nicht vernachlässigen, dass wir in großen, großen Transformationen sind. Und wenn wir in großen Transformationen unterwegs sind, dann verändern sich auch und vor allen Dingen fachliche Anforderungen, technologische Anforderungen und in diesem speziellen Fall auch digitale Anforderungen. Das heißt, nehmen den Blick, und damit will ich überfachliche Kompetenzen nicht schmälern, aber eins ist auch sichtbar. Es geht vor allen Dingen auch darum, dass die fachlichen Kompetenzen diesen Technologie- und Ökonomiesprüngen Rechnung tragen, dass die technologischen Kompetenzen vorhanden sind, dass die digitalen Kompetenzen vorhanden sind. Und wir befinden uns nun mal in der vierten industriellen Revolution der Digitalisierung und künstlichen Intelligenz, dass wir entsprechend auch mit diesen Instrumentarien und mit dieser Logik, die dahinter steht, auch entsprechend umgehen zu können. Und Natürlich auch das Thema überfachliche Kompetenzen. Aber was ich zum Beispiel gerne in dieser Schnittstelle zwischen überfachlichen Kompetenzen und digitalen Kompetenzen sehe, ist, und jeder, der von uns weiß, zum Beispiel schon auch mit ChatGPT etc. umgehen gelernt hat, der weiß, dass die wirklich zentrale Kompetenz ist, dass ich systemisches Denken und Handeln habe, dass ich Prozessdenken habe, dass ich die Dinge auf den Punkt denken kann und dass ich in Zusammenhängen denken kann. Das sind die zentralen Themen, um überhaupt den Systemen Befehle zu geben. Also, ich muss das Big Picture haben, ich muss es portionieren können, ich muss die Zusammenhänge sehen und das muss ich alles letztendlich in meine Befehle reinbringen. Das ist Prompting. Das muss ich können. Und
Ja.
das ist für mich, ist das für mich eine überfachliche Kompetenz oder ist das für mich letztendlich sowas wie eine Digitalkompetenz? Und so, und das ist auch etwas. Also mit anderen Worten, nur auf dieses Thema reine überfachliche Kompetenzen zu blicken, finde ich in dieser Diskussion überaus schwierig.
Ihr habt ja auch festgestellt, dass es vor allen Dingen auch darum geht, dass passgenaue Maßnahmen stattfinden müssen, also eben ganz konkret am Bedarf. Dazu muss ich meinen Bedarf kennen. Und ich wollte mal auf dieses Thema Lernort. Also ihr habt im Report auch geschrieben, dass es eine starke Verbindung von Lernen und Arbeiten braucht, also das stärker sozusagen zu fördern. Und da geht es ja im Prinzip um diese um den Prozess sozusagen des auch lebensbegleitenden Lernens. Also Arbeiten heißt nicht eben, dass ich sozusagen bestimmte Routinen immer wieder tue, sondern dass in das Arbeiten gleich Lernen integriert ist. Was heißt das denn? Ich meine, ihr habt Arbeit der Zukunft auch drüber geschrieben. Was heißt das denn auch für die Arbeit der Zukunft? Also wie sieht, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber das verändert sich ja auch immer mal wieder. Aber was ist so für dich das entscheidende Merkmal der Arbeit der Zukunft?
Also für mich ist in diesem Zusammenhang, auch in diesem Kontext des HR-Reports, auch eine Erkenntnis, dass nichts fataler ist, als viele Jahre das Gleiche zu tun. Ich glaube, wir müssen viel mehr Bewegung reinbringen. Dann sagen viele kleine Unternehmen zu mir, wie soll denn das funktionieren? Und dann denke ich mir doch, das muss irgendwie funktionieren. Also öfter mal was Neues, Perspektiv wechseln, hält Menschen wirklich in Bewegung. Und damit bedeutet es auch, was das Lernen betrifft, niemals einrosten, sondern immer Veränderungen reinnehmen. Und sei es nur kleine Veränderungen, dass man an der einen oder anderen Stelle einen Prozess vielleicht ändert oder ergänzt oder vielleicht versucht, an der einen oder anderen Stelle bestimmte Aufgaben mal zu tauschen. Also man muss nicht gerade in großen Sphären eines Job Rotation denken, sondern ein Stück weit vielleicht bestimmte Aufgaben rotieren zu lassen. Also um in Bewegung zu bleiben und damit auch die Ängste zu reduzieren oder gar nicht erst entstehen zu lassen, dass ich vielleicht überfordert sein werde, wenn die nächste Veränderung kommt, das halte ich für sehr wichtig. Und das, glaube ich, gilt für jeden Kontext und das gilt, ob in großen oder in kleinen Unternehmen. Und ich könnte mir das sogar auch vorstellen, in der Produktion, wo ja alles ein Stück weit auch ganz klar definiert ist, auch da sich darüber Gedanken zu machen. Denn wenn ich immer im Hirn in Bewegung bin und sei es nur ein bisschen, dann ist die nächste Veränderung nicht unbedingt angsteinflößend. Und dann werde ich das auch schaffen.
Das ist ein schöner, hier schließt sich eigentlich sehr schön der Kreis zu den Future Skills, mit denen ich so ein bisschen eingestiegen bin und wie die Frage auch, was braucht es eigentlich von Anfang an in unserem Bildungssystem eigentlich auch für Möglichkeiten, sich selbst zu erfahren in einer Welt, die sich immer schneller verändert und trotzdem sozusagen immer wieder was Neues über mich und diese Welt zu lernen und dadurch eben auch handlungsfähig zu bleiben. Und das ist ja gerade das, was du auch beschrieben hast, denn die Menschen müssen ja wollen und müssen auch in oder sollten auch in dieser Möglichkeit der veränderten Perspektive auch was Motivierendes sehen und was sehen, was sozusagen den eigenen Horizont auch erweitert. Aber das muss halt auch frühzeitig anfangen, diese Bereitschaft dazu, ne?
Absolut, ja, genau. Also es ist das Thema nicht nur können, sondern es ist auch das Thema wollen.
Ja.
Aber es ist auch das Thema dürfen. Ne?
Dürfen.
Ja, auch
Ja.
das.
Schön, Jutta. Habe ich irgendwas, gibt es noch irgendwas, was an großen Erkenntnissen aus dem Report erfolgt, die ich nicht nachgefragt habe.
Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, wir haben einmal den Rundumschlag gemacht. Vielleicht nochmal den kleinen Hinweis, wo finde ich den HR-Report?
Ja,
Also
sehr
den
wichtig.
HR-Report, den finde ich einerseits auf unserer Homepage www.ibe-ludwigshafen.de finde ich den HR-Report. Ich finde den HR-Report auch auf der Internetseite unseres Kooperationspartners Hays. Auch da kann ich ihn herunterladen. Und man kann auch bei LinkedIn reingehen, in den Account des Instituts für Beschäftigung und Employability oder auch in meinen Account. Und da kann man ihn auch herunterladen. Kostenfrei,
Also das
selbstverständlich.
wunderbar. Da dürften keine Fragen offen bleiben. Da kann man alles nochmal sehr gut aufbereitet nachlesen. Ich danke dir, liebe Jutta, für das Gespräch.
Ich danke dir und wünsche dir noch einen schönen Tag.
Das
Tschüss.
wünsche ich auch. Tschüss.